Im Mai 2024 wäre der Sohn von Gennett 16 Jahre alt geworden. Gennett hat sein kurzes Leben jetzt als Buch zusammengefasst. Und damit starten wir direkt in Teil 3 ihrer Geschichte. Für all diejenigen, die jetzt gerade frisch dazukommen, hört bitte erst die anderen beiden Episoden. Anlauf und Hilfestellen für diejenigen, die Angehörige oder Freunde im Gefängnis haben, verlinken wir euch in den Shownotes. Und jetzt geht's ohne Umschweife direkt zur Folge.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Episode der Gangster, der Junkie und die Herrin.
Hallo.
GJH, wir bleiben dabei.
Nina Workhardt.
Richtig,
die
kennt
Herrin
ihr Namen.
In der Runde. Ich kenne meinen Namen, ich kenne meinen Beruf.
Und wir sind nicht allein, wir sind da mit Roman Lemke.
Einen wunderschönen guten Tagchen.
Ja, so schön eingeleitet hat unser Anführer Maximilian.
Apache 207.
Was? Nein.
Apache 207.
Produziert von meinem guten Kumpel Vince.
Okay, Vince, Grüße gehen raus. Aber der Vince ist heute nicht hier.
Sondern hey,
Gennett.
Hi.
Und du hast einen Pink. Ist es Pink? Und
das ist ein
pinken
Pulli. Man nennt es Fuchsia.
Das ist Fuchsia.
Ich aber meine,
das
Männer dürfen
nein, nein,
pink
das ist Magenta.
Aber du hast recht. Entschuldigung.
Ich bin mit Pink losgefahren.
Da kommt wieder die feminine Seite des Romans.
Du bist mit Pink losgefahren.
Ich bin mit Pink losgefahren, aber ich bin für alles offen.
Jetzt war es kurz Fuchsia und jetzt ist es Magenta.
Genau so.
Dann hätten wir das auch schon geklärt. Also, wenn ihr noch gar nicht auf Stand seid, ich würde es ganz kurz zusammenfassen. Hey, Gennett, wir haben dich über die Angehörigengruppe bei den Sichtweisen kennengelernt. Das heißt, du bist die Angehörige von jemandem, der in Haft saß. Und ja, zwar deinem Sohn. Und dein Sohn ist schon mit 14 Jahren inhaftiert worden. Und das Ende vom Lied ist ein Suizid mit 15.
Ja, ganz genau.
Boom.
Ich muss mal ganz kurz zwischenfragen, weil wir sind in der letzten Episode an einem Punkt stehen geblieben. Also er ist jetzt das zweite Mal in Stammheim gewesen, kriegt das zweite Mal Urhaftvermeidung.
Das erste Mal war
eine Haftprüfung. Er durfte quasi raus mit Auflagen.
Ah, okay, check.
Genau,
mhm,
genau. Ich wusste ja, dass ich jetzt eine Haftprüfung nicht mehr beantragen brauche, mhm, weil er hat es ja beim ersten Mal schon gebrochen. Also kann ich nur vor Gericht gehen und sagen, okay, ich muss irgendeine Alternative gehen. Und die Alternative kann nur Urhaftvermeidung sein.
Und dann okay, an der Stelle noch, ich weiß, bei unseren Zuhörern sind nicht so viele, aber jeder, der jetzt gerade denkt, Süße, hatte seine Chance gehabt, 14.
Mhm.
Wir sprechen von einem Kind. Ne, nicht, das ist nicht irgendwie hier so ein 34-jähriger Täter, wo wir sagen, naja, wie viele Chancen sollen wir ihm denn geben?
Nein,
er ist genau... Immer wenn man sagt, der sollte noch eine Chance kriegen, reden wir genau von einem 14-15-Jährigen. Also,
ganz genau.
Da kann es gar nicht so viele Chancen geben, so eigentlich, so vom Prinzip. Ne? So.
Ja, erinnert euch einfach an eure Jugend. Also,
ist so, 14, 15 war meine Hochphase des Scheiße-Bauens. Also das war der erste Gedanke, wenn ich morgens die Augen aufgemacht habe, was ich für eine Scheiße bauen kann. Und ich bin froh, dass manche Leute mir Chancen gegeben haben und nicht zu früh...
Boah, du
damit
warst
aufgegangen.
Bestimmt unerträglich.
Ich war der Horror.
Oh Gott.
Ich war der absolute Horror auch, ja.
Urhaftvermeidung.
Genau.
Jetzt kommt er nach Karlsruhe?
Genau, das ist in der Nähe von Karlsruhe. Kommt er rein und ist eher am Anfang natürlich weniger. Ich bin total happy. Es ist eine ganz tolle Geschichte. Mitarbeiter, die sich ganz, ganz engagiert um die Jugendlichen bemühen. Wie gesagt, dieses Stufenmodell. Das heißt, sie dürfen dann mal auf dem Basketballplatz, sie dürfen mal 2 Stunden alleine raus. Einfach auch, um zu sagen, hey, wenn du Freiheiten hast, wie weit gehst du damit um? Er wird beschult, es werden Ausflüge gemacht. Sie gehen zusammen in den Europapark, sie gehen mal in die Stadt, wieder unter Menschen. Also er lebt dort ein, ich sag mal, jugendlich würdigeres Leben als jetzt in Stammheim. Das war für mich der ausschlaggebende Punkt und vor allem Schule. Dass er einfach wieder seinen Kopf wieder einschalten kann und auch darf, dass er wieder denken darf. Dieses nicht beschult werden seit 1,5 Jahren dürfen wir nicht unterschätzen. Das heißt, er war ja lost im Gehirn. Er hatte ja keine Punkte mehr im Kopf.
Und gerade auch für einen Jungen, wo ADHS mit im Raum steht, der eigentlich die ganze Zeit beschäftigt sein sollte.
Das waren
auch
seine ersten Wünsche, als ich den ersten Besuch hatte, war ein Korb nur mit Büchern gefüllt. Oh. Nur
das,
mit Büchern.
Und das ist jetzt, also ich meine, wir reden über die Corona-Zeit. Das ist jetzt nicht nur bei jemandem mit ADHS so, sondern es ist bei all, wir haben eine ganze Generation von Heranwachsenden, die einfach 1,5 Jahre keine richtige Schule haben.
Genau, genau. Und da ist er jetzt und macht einen absoluten genialen Job. Also wirklich, ich bin alle 14 Tage gehe ich hier hin, hole ihn ab, wir gehen gemeinsam in die Stadt. Also ich darf ihn auch wirklich mit rausnehmen, haben einen absolut wunderschönen Tag. Betreuer sind hochbegeistert von ihm, sagen auch ganz oft zu mir, der ist so lost hier, der ist so falsch hier. Aber, ne? Und diese U-Haft-Vermeidung hat noch einen Vorteil: wenn du die Zeit, die du dort bist, sinnvoll nutzt und gut nutzt und die Therapieangebote nutzt, hast du die Möglichkeit, bei der Hauptverhandlung eine gute Empfehlung zu kriegen.
Eine gute Prognose.
Also eine gute Prognose zu kriegen, keine Rückfallgefahr oder wie auch immer. Und daraufhin sollen die Jugendlichen ja auch arbeiten.
Strafmildernd quasi.
Ja. Genau, soll strafmildernd auslaufen.
Und er hat alles dafür getan.
Alles. Er hat nichts ausgelassen. Also wirklich Charme, alles genutzt. Wissen, er hat alles genutzt.
Und das ist jetzt das Ding, wovon wir sprechen, wo alles abgeschmettert wurde.
Ja.
Es kommt aber noch schlimmer. Es gibt ein 23-seitiges Gutachten über den David, der dort seine Suizidversuche benennt, wie oft auch er diese Versuche gemacht hat, benennt. Das erste Mal in meinen Augen sehr offen über seine Problematik, seine Emotionen aus sich herausgeht. Diese Seiten lesen sich eigentlich wie das, was ich nach 2 Jahren lang geschrien habe. Mach auf, zeige dich, wer du bist. Und er hat tatsächlich über 23 Seiten. Und diese Gutachterin empfiehlt, das Strafmaß in eine therapeutische Maßnahme umzuwandeln, aber für mindestens 9 Monate erstmal in eine geschlossene. Also eigentlich das, was ich vor 1,5 Jahren schon beantragt habe, soll jetzt als Strafmaß geltend gemacht werden. David war sofort mit dabei. Er hat gesagt, mache ich. Ich gehe in eine geschlossene Intensiv. Also, und das Schöne wäre, es wäre auch in dem Gebiet, also da, wo er schon war, ein Haus daneben wäre genau das gewesen. Er durfte die schon kennenlernen, diese Intensivgruppen. Er war dabei. Also er hat gesagt, ja, mache ich. Das kann ich mir als Strafe.
Und auch als Ausweg aus diesem
aus dieser Situation. Ja, ich bin bereit, an meinen Themen zu arbeiten.
Wir haben natürlich die psychische Verwahrlosung in Stammheim, weil diese Therapeutin, die ich getroffen habe, die sicher die war, die mit ihm gesprochen hat, hat, ich würde jetzt mal, also mindestens 30, eher 60 Fälle. Von schwer, also von teilweise Kids wie der Jay, die mit irgendwie 6 Monaten das erste Mal an die Wand geworfen werden. Alle dort haben massive psychische Probleme. Eine PTBS kriegst du spätestens mit der Verhaftung und so weiter. Also es kommt alles und sie kann es nicht auffangen. Dort ist also nicht so der Platz, wo du drüber reden kannst. Dann kommst du, deswegen hat, da wird er am Anfang auch so Widerstände gezeigt haben, weil dann kommst du plötzlich in eine Einrichtung, wo man mit dir reden will. Wo man, wo das Teil des Prinzips ist. Jetzt erzähl mal. Dann irgendwann macht er auf. Das war ja eigentlich nie für dich zum Lesen, glaube ich, oder? Ne? Ohne den Suizid hättest du das nie in die Hand bekommen.
Ich habe seine ganzen Akten erst nach dem Suizid quasi angefordert.
Das war was, was du ja nie hättest lesen dürfen eigentlich. Also im normalen System kriegst du das nicht.
Ja.
Und jetzt wird er enttäuscht von dem System.
Richtig. Die Hass kommt zur Hauptverhandlung. Die Jugendgerichtshilfe spricht sich ganz, ganz dringend für eine therapeutische Maßnahme aus. Das Jugendamt hat sofort die Bewilligung der Kosten für diese Intensivwohngruppen oder diese intensivtherapeutische Plätze sofort ausgesprochen. Also wir waren eigentlich, ich sag mal, sicher.
Guter Dinge.
Natürlich. Also warum soll ich einen 14-Jährigen ins Gefängnis stecken, wenn ich doch die Möglichkeit habe, ihn voll bezahlt, schon alles, also wir haben wirklich alles fertig gehabt. Es ging nur noch in Anführungszeichen um die Verhandlung und dann, dass er, der Platz war auch noch frei.
Es ging nur noch um Datum.
Also er hätte auch noch 2 Tage später, hätte er sofort wechseln können.
Aber es ist interessant, dein Vertrauen. Weil das hast du, weil du noch neu in dem Ding warst.
Total.
Also das hätte meine Mom im ersten Jahr vielleicht auch noch gehabt. So, ne? Aber wenn du meine Mom jetzt fragst, wie es ausgeht, weil das ist,
ich bin noch in der Gerichtspause mit ihm essen gewesen, in dem Café nebendran und habe gesagt, alles gut, Schatz. Guck mal, also ist doch hirnrissig. Warum sollen sie sich denn in ein Gefängnis stecken, wenn die doch in der Therapie
lassen? Aber das ist die beste Frage, warum?
Und dann? Ja, warum? Ja, und dann?
Sieht die Staatsanwältin nicht als Strafe genug? Ist für sie kein Strafmaß die 9 Monate, weil nach 9 Monaten könnte er quasi entlassen werden.
Also Vorwegvollzug?
Ja.
Wahrscheinlich. Wie lange wollte sie?
2 Jahre und 6 Monate.
Uff. Ach, du weißt es.
Ey, und wir haben gerade gehört, was 6 Wochen schon mit ihm gemacht haben.
Ja.
Ja. Ja. Und war das das Urteil?
Das war das Urteil.
So.
2 Jahre, 6 Monate ohne Bewährung.
Ja.
Das muss für die Nina unerträglich sein, die jemanden hatte, der ihr Schlimmeres angetan hat.
Ja. Wer schon länger zuhört, weiß ja. Oder
ich weiß, kenne die Geschichte, ja.
Da ging es um versuchten Totschlag, der dann auch zu einer gefährlichen Körperverletzung wurde. Und derjenige hatte 7 Vorstrafen und läuft frei rum.
Mhm.
Als erwachsener Mann mit über 40 mittlerweile.
Mit den Schwachen kann man es machen.
14 Jahre und 2 Jahre, 6 Monate. Ich muss noch dazu sagen,
das steht in so überhaupt keinem Verhältnis zu irgendwas.
Vor allem, es gab keinen Grund dafür.
Also überhaupt nicht.
Die Alternative war so elendig beschissen. Also ein Kind zu sagen, das ist mir nicht, was, ich habe gedacht, was erwarten die durch die Gefängnisstrafe? Also da ist ein Therapieplatz, der ist bezahlt, der ist fertig.
Also ich meine, die Staatsanwaltschaft kann ja erstmal vieles beantragen und auch vieles ablehnen. Da gibt es ja aber noch einen Entscheider. Da gibt es doch noch einen Richter, oder?
Ein Richter und 2 Schöffen.
Ja, die müssen doch miteinander gesprochen haben. Mhm. Die müssen doch alle Punkte auf den Tisch gelegt haben und sorgfältig abgewogen haben.
Du hast
keine
Zeit, um beim Jugendgericht sorgfältig abzuwägen, weil die 2 Schöffen kriegen an dem Vormittag die Akte.
Ganz genau.
Die kriegen an dem Vormittag die Akte. David, der Richter, der den David kannte, also ich sag heute aus meinem Muttergefühl, weil auch die Art, wie der Richter uns davor schon diese U-Haftvermeidung zugestimmt hat, wie engagiert er selber auch war, wo ich das Gefühl hatte, okay, der ist auf unserer Seite, also er sieht auch was an David. Ich hatte eine Chefin, die heute auch nicht mehr als Chefin arbeiten darf übrigens, was ich jetzt im Nachhinein weiß.
Das ist so heftig, was man immer im Nachhinein
noch hat. Die war komplett mit den Opfern, die war schockiert. Also das war, du hast gewusst in der Sekunde, das war's.
Eine Sache, die es ärgert mich, dass ich das heute die ganze Zeit machen muss, aber weil ich halt so tief drin bin in diesem System. Dieses System ist nicht wirklich darauf ausgelegt, psychische Erkrankungen zu erkennen und darauf einzugehen.
Die aber es Angst, steht doch alles drin.
Ja, aber die Angst, also ich lese gerade einen Fall, wo es darum geht, das ist der erste Mensch, der wegen einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung, früher hat man multiple Persönlichkeitsstörungen, in den USA für nicht schuldfähig beurteilt wurde. So. Da gab es einen Aufschrei, einen Skandal. Das kann nicht sein. Weil diese Angst, dass man sagt, naja, wir behandeln den jetzt milde, weil der uns vorkommt, als würde er psychisch nicht ganz okay sein. So, ne? Das wird nicht anerkannt. Wir wollen strafen. Und dass ich das so sage, der David war ein Fall für Psychotherapie, für Therapie, nicht für Strafe.
Aber das hört man, also.
Und das ist aber schwer zu sehen. In 5 Minuten, du siehst die Opfer, du siehst die Ding, dann haben wir ihm die Chance gegeben, dann war er wieder mit Leuten die Roller klauen, dann hast du die Eintragungen, der ist schon 50 Mal erwischt worden bei irgendwas.
Aber die haben doch diese Akte, die haben doch die Akte.
Wir haben ein 23-seitiges Gutachten, mittlerweile ist auch schon eine familientherapeutische Einschätzung über die familiäre Situation, die das erste Mal offen ausgesprochen wird. David ist so weit, dass er seinen Vater vom Gerichtstermin auslädt, dass er ganz klar sagt, ich beziehe Position, ich bin bereit, offen zu reden. Und unabhängig davon, Max, weißt du, das Problem für mich als Mutter heute nachzuvollziehen ist, ich habe hier natürlich nur 9 Monate, die er in Therapie geschlossen weg soll.
Nur in Anführungsstrichen.
Nur, ne? Also ich betone nur. Menge. Es werden aber noch die Zeiten von der U-Haft mit reingerechnet.
Ja.
So. Wenn ich ihn jetzt ins Gefängnis stecke für die Zeit, die sie fordert, wann kommt er raus? Halbzeit? Ja, also.
Das ist auch nicht viel länger.
Geht's hier?
Nee, es geht
wenn ich jetzt sagen würde, es sind 5 Jahre gegen 1 Jahr.
Es geht darum, ich weiß genau das Gefühl. Es geht darum, wir lassen uns hier nicht verarschen. Es geht nur darum, es könnte sein, das Erste, was dir der Anwalt sagt, ist, sie haben Drogen genommen an dem Tag, ne? Nee, doch, haben sie. Sie waren auch besoffen, ne? Waren sie. Sie haben ein Drogenproblem. Immer wenn sie Drogenprobleme nehmen, wird es schlimmer. Ne? Ihr Vater, sehr gewalttätig, oder? Sie haben viel erlebt. Das sind ja jeder einzelne Täter wird so gebrieft und taucht so vor Gericht auf. Und da ist so ein Widerstand. So dieses genau wie er dich begrüßt, weil er denkt, du bist nur eine von denen, die 10 kriminelle Kinder hier schon drin hat.
Ja, aber sorry, wenn es diese Kompetenz nicht gibt und gerade bei den Schöffen und bei dem Richter, dann habt ihr an dieser Scheißstelle nichts verloren.
Und gerade bei Jugendlichen. So, es ist mir noch was anderes, wenn mir der 35-jährige Serienvergewaltiger jetzt zum 10. Mal erzählt, wie schlimm seine Kindheit war.
So, das musst du doch lernen können zu differenzieren.
Zu differenzieren und soweit auch zu sagen, wir fordern ja keine Entlassung. Ich sage ja nicht als Mutter, gebt ihn mir an die Hand, ich spaziere jetzt hier mit ihm raus und gehe ein Eis essen. Ich sage ja, er geht 9 Monate mindestens, das war das Mindestmaß, was von Therapeuten, die mit ihm seit Wochen endlich arbeiten, sagen... Bitte keine Haftstrafe.
Weißt du, wo die 9 Monate herkommen?
Ja.
Die 9 Monate sind das Standardmindestmaß an Therapie, was man bekommt.
Ja.
Bei einer Ambulanten sind es 15 Monate.
Mhm.
Und natürlich kann man da weitermachen. Ja. Also es ist ja nicht...
Nee, das ist einfach die erste Bewilligungszeitraum.
Es ist einfach nur mal das erste Mal. Ja. Und vor allem, er war endlich offen. Also er hat endlich aufgemacht für mich. Aber ich muss mich da einfach mittlerweile distanzieren zwischen der emotionalen Mutter und zwischen dem System, der sagt, deine Emotionen interessieren uns jetzt vorerst mal nicht. Sondern du musst das ganz klar, ich bin eine Staatsanwältin und ich bin nicht da, um mit ihnen hier einen Kuchen zu essen.
Sie ist da, um deinen Sohn zu ficken.
Richtig.
So ist es.
Richtig.
Das ist ihre Jobbezeichnung.
Ja.
Also, und das, was wir jetzt auch nochmal, ich verstehe die Wut, die wir alle haben, trotzdem, ich finde es interessant, weil geh mal zum Arbeitgeber und sag, mir geht's nicht gut.
Ja.
Ich bin psychisch krank. Wie groß der Druck ist. Es ist ja kein Wunder, dass wir im Justizsystem, das schwerfälligste aller unserer Systeme ist, dass wir da noch weniger weit sind, als wir es in der Gesellschaft schon sind. Und darüber regen wir uns jede Folge auf, wie wenig Rücksicht wir auf das nehmen. Wie wir selber wenig Psychohygiene betreiben, wenn wir selber, wie wenig achtsam wir sind. Du kannst es nicht, also du solltest es können, aber du kannst es nicht von Richtern und Chefen. Das sind die Allerletzten.
Ja.
Das sind die Allerletzten. Und dann hast du einen, der mal progressiv ist und dann passiert da irgendwas, dann haut der ab oder dann ist da irgendeine Tat, nochmal eine Anschlusstat in dem politischen Klima, dann kriegen die nächsten 100 werden eingesperrt.
Ja, da muss man trotzdem jeden Fall individuell. Also
hätte man
ich
so
bin ich meine,
sorry. Du hast ja auch vollkommen recht. Das Ergebnis zeigt ja vollkommen, dass es die falsche Entscheidung war.
Ja.
Du hast jetzt gerade das Thema Psychohygiene und mentale Gesundheit nochmal aufgegriffen, Max. Und ich würde dich gerne fragen, wie du heute damit umgehst, weil ich mir vorstellen kann, dass der Verlust eines Kindes, also A, ist das ja was Unnatürliches, dass dein Kind vor dir verstirbt und dass das ein Leben lang dauert, bis man das irgendwie tragen kann, verkraftet, mit sich schleppen kann. Wie gehst du damit um? Wie geht es dir gerade heute? Habe ich das am Anfang richtig verstanden, dass sich der Jahrestag jetzt erst das erste Mal jähren wird?
Jähren wird am 25.
Ja, am 5. Mai. Mhm.
Mhm.
Sowas merke ich mir direkt, weil ich auch mich gut noch da reinversetzen kann, wie das ist, jemanden zu verlieren und wie ich Angst hatte vor dem ersten Jahrestag, weil man kann es im Alltag oft, ich kann es im Alltag oft gut wegdrücken, aber an solchen Tagen, die dann einfach kommen und da sind, übermannt es einen manchmal.
Ja. Also der Tag, den mag ich mir gar nicht vorstellen. Ich gebe dem Ganzen aber nicht so viel Gewicht, weil schon so viele Tage davor da waren, die so viel Gewicht hatten. Sein Geburtstag war mittlerweile, er ist 16 geworden. Ich hatte Weihnachten.
Ohne ihn das erste Mal.
Ich hatte eine Tochter, die weiter funktionieren muss, ihren Sommerurlaub möchte, auf den Reiterhof möchte. Es sind so viele Momente, wo er fehlt, dass ich versuche, diesen 25. noch nicht jetzt so viel Raum zu geben. Er wird mich eh einholen, also der Tag wird kommen. Aber ich kann dir heute tatsächlich noch nicht sagen, wie gehe ich an dem Tag damit um. Wie es mir jetzt geht, ist, ich komme langsam raus aus dieser Wut.
Mhm.
Aus dieser Wut dieses, ach übrigens, Ihr Sohn ist tot, kümmern Sie sich mal drum.
Mhm.
So, Sie müssten ihn beerdigen, Sie müssten ihn holen lassen.
Genau.
Also der Staat war dann auch raus. Also er war dann komplett
sofort
raus. Ich hatte dann am nächsten Morgen zu organisieren, hol dein Kind,
organisiere eine Beerdigung und das kostet noch mindestens ein paar tausend Euro.
Richtig.
Also aber sauer ist man schon, wenn dir jemand was kaputt zurückgibt. So, weißt du leihst jemandem was, richtig. Gehst nicht pfleglich damit um, stell dir das mal vor.
Hier ist aber nichts ausgeliehen worden.
Hier ist
gestohlen.
Ich habe es in Vertrauen quasi zurückgelassen. Und ich habe ja mit dem David auch noch einen Abend davor geschrieben. Und ich wusste ja, dass diese Haftstrafe, die er bekommen hat, wir sind ja dann in Berufung, um nochmal schon zurückzugreifen. Wir sind dann
wichtig
in Berufung und haben gesagt, David, alles gut. Auch das kriegen wir hin. Und du bleibst jetzt erstmal in Stutensee. Also
Es ändert sich jetzt erstmal nichts von heute auf morgen.
Jetzt ist erstmal alles gut. Jetzt gehst du erstmal wieder nach Hause und wir gucken dann, wie wir das alles hinkriegen. Aber jetzt haben wir erstmal Luft. Also nur weil jetzt das Urteil gesprochen ist, heißt das nicht, dass jetzt die Handschellen klicken. Alles ist gut, ne? Und er ist dann zurück und hat ab dem Moment, sag ich heute, jeden Tag gekämpft. Mhm. Er hat jeden Tag gekämpft mit dem Nicht-Aufgeben, dem System noch zu vertrauen, zu sagen, das wird schon gut ausgehen. Und aber auch ein Stück weit zu warten, wann ist endlich dieser Berufungstermin.
Ja, Mann.
Und wir haben gewartet. Und ich bin mittlerweile mit der Kleinen in die Kur gefahren, damit sie auch mal Raum kriegt, damit sie auch mal wer ist. Bin in die Kur, bin von der Kur zurück und dann stand der Termin im April fest. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, Ma, kannst du versuchen, den Termin zu verschieben, bitte? Und dann habe ich gesagt, warum? Und dann hat er gesagt, ich habe gerade so einen Lauf in der Schule. Okay. Ich schreibe gerade so gute Noten. Wenn ich dann noch bei dem Berufungstermin mein Zeugnis, mein Abschlusszeugnis zeigen könnte, dann wäre das ein On-Top-Bonus. Dann habe ich gesagt, ich gebe alles. Wir versuchen, diesen Termin zu verschieben. Der Termin wurde dann verschoben auf den 17.07. In der Zwischenzeit hat sich der David übers Internet, anders geht's ja nicht, online ganz arg verliebt. Hat seine erste große Liebe gefunden, online, eine junge Dame aus Berlin. Und die Dame hat sich am Abend davor von ihm getrennt.
Nein.
Und hat ihm geschrieben, sie will so einen wie ihn nicht haben. Und er hat mir noch geschrieben am Abend, Ma, ich muss mit dir reden, sie hat sich gemeldet. Ich wusste aber um 21.13 Uhr schon, dass sein Handy demnächst geholt wird, weil es wurde ihm die Handys über Nacht weggenommen. Und dann habe ich ihm geschrieben, Schatz, wir reden morgen. Mm-mm. Und dann hat er geschrieben, okay. Hat mir ein Herzzeichen geschickt und ist ins Bett. Und ich bin in dieser Nacht, habe ich tatsächlich nicht geschlafen, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich mir die Zeit nicht genommen habe. Weil ich ja auch wusste, wie sehr ihn diese Liebe quält, weil er sie nicht sehen darf. Und habe ihm über Insta ganz viele Videos geschickt, wie
motivierende Dinge oder lustige Dinge.
Denzel Washington, die erste große Liebe einer Mutter ist der Sohn. Ich bin stolz auf dich, wenn du durch deine Augen nicht sehen kannst, was für ein wundervoller Mensch du bist. Dann siehst du durch meine Augen. Und so habe ich ihn bombardiert und habe ihm dann über WhatsApp geschrieben, sorry, ich habe einen total sentimentalen. Ich habe dich trotzdem lieb, wenn du das liest, weil ich wusste, er kann erst nach 16 Uhr die Nachrichten lesen. Und habe mich noch um 16 Uhr gewundert, warum sein Handy nicht, seine Haken nicht blau sind. Gab keine Chance mehr zu reden.
Und am gleichen Tag?
Am nächsten Morgen. Ah ja. Ich habe es am gleichen Tag erfahren, während ich quasi auf seinen Anruf. Aber ich dachte, er ist vielleicht bei Therapeuten, hat Therapiegespräche, Sitzungen, whatever. Und es geht jetzt nicht darum, diesem Mädchen die Schuld zu geben oder diesem Satz, aber es war ein Triggerpunkt bei ihr.
Absolut. Das war das Schlechteste, was sie hätte sagen können.
Ja.
Sie ist auch ein Kind.
Absolut. Ich habe auch mit diesem jungen Mädchen telefoniert. Ich habe ihr gesagt, weil sie hat natürlich versucht, ihn dann noch zu erreichen, weil es tat ihr alles leid. Und sie wusste noch nichts davon, dass er verstorben ist. Und
auch in dem Alter, du bist ja selber nicht sicher, auch als Mädchen, du weißt vielleicht gerade noch gar nicht, heute hast du so reagiert und morgen vermisst du ihn doch, also sie hat mit Sicherheit nichts.
Also da sind wir uns doch alle einig. Die hat keine Schuld daran.
Überhaupt gar nicht.
Das ganze andere Systemische, was wir vorher gehört haben, das wiegt zu 99,8% schwerer als diese.
Genau, sie hat nur genau den Punkt, und das ist das für mich, warum ich so diese Wut in mir so getragen habe. Weil dieser Satz hätte nicht so viel auslösen können, wenn wir nicht davor so versagt hätten, ihm zu sagen, du bist wer. Du kannst was.
Du hast nicht versagt.
Du hast nicht versagt, sondern du reißt das Ruder nochmal um.
Das meinst
dann hätte
du dir.
Dieser Satz nicht, nicht so viel ausreißen
du
können.
Du hast gesagt, ihr habt versagt, aber da würde ich würde dich nicht mehr reinnehmen.
Nein,
weil ich nicht. Das Problem ist, also ich weiß, was du fühlst und du hast recht, aber stell es dir vor mit, es gibt so Slots wie bei einem Puzzle. Hm. Und die, auf jedem dieser Puzzlestücke steht wegen mir dasselbe, nämlich, hey, du bist kein Versager, du bist genug, du bist nicht das Problem, bla bla. Und jetzt hast du aber dieses Puzzlestück, hat nur einmal die Form Mama. Und das kannst du reindrücken. Du kannst das, das die Form Papa hat, nicht reindrücken. Du kannst das, das die Form Gesellschaft hat, nicht reindrücken. Du kannst nur dieses Puzzlestück reindrücken, das deine Form hat. Und das hast du getan. Die anderen Löcher konntest du nicht füllen.
Du bist als Mama aber sehr schnell dabei, erstmal dich selber zu strangulieren und zu sagen, ich, nur ich kann quasi an diesem System was. Also ich habe David mal eine Frage gestellt. Ich habe zu ihm gesagt, weißt du, ich verstehe nicht, warum bei mir? Warum flippst du bei mir aus? Warum rastest du bei mir? Warum trittst du bei mir Türen ein? Warum klaust du mein Auto? Warum immer ich? Was ist denn los? Den du strafen willst, ist doch in einer anderen Adresse. Also warum kriegst immer ich ab? Und dann hat er gesagt, weil ich weiß, dass du morgen immer noch da bist. Und deswegen muss ich das Gesamtpaket sehen. Dass das Gehen von ihm viele Systeme versagt haben. Also ich muss die Schuld ein Stück von mir loslassen und abgeben und sagen, ihr dürft alle hinhören, weil wir tragen alle ein Stück David in uns und ein Stück David haben wir alle ein Stück versagt. Und ich nehme mich in diesem Paket trotzdem mit rein, weil bestimmt gab es Momente und die wird es immer geben als Mutter, wo du sagst, ah, da hätte ich. Aber ich bin nur ein Teil des Gesamtpakets. Und David hat in der Sekunde keinen Ausweg gesehen. David hat in diesem Moment, und ich bin mir sicher, 5 Minuten später hätte die Welt anders ausgesehen.
Das garantiert. Ist so traurig, das ist so traurig, genau. Wenn das Jugendliche machen, weil es einfach so
weil
ist.
Weil es nur eine Momentaufnahme ist.
Nur ein Tag, Mann, nur diese Nacht irgendwie überstehen. Du hattest mir damals erzählt, dass es auch zum Beispiel von der Anwältin noch einen Satz gab, den die sich heute auch, den die wahrscheinlich so nie wieder sagen wird, wenn sie ein bisschen hören hat. Und zwar ging es darum, hey, wie sind denn meine Chancen? Wie sieht's denn aus bei der Berufungsverhandlung?
4 Wochen vor seinem Tod hat er diese Sprachnachricht geschickt, das wusste ich aber nicht. Die Anwältin hat sich weder ins Stammheim bei ihm blicken lassen, war seine Pflichtverteidigerin, ich sage heute mittlerweile Staatsanwältin Nummer 2. Sie hat sich weder ins Stammheim bei ihm gemeldet, noch war sie jemals in dieser Einrichtung, bis auf einen einzigen Termin, wo sie sich auf diesen Gerichtstermin vorbereiten musste, hat sie weder Kontakt mit ihm gehalten, noch hinterfragt. Sie hat alle Informationen nur von mir erhalten. David geht super, David hat die Stufe, also ihn, dass sie weiß, was sie zu tun hat. Alle Anträge sind von mir ausgegangen. Und er hat 4 Wochen vor seinem Tod, als ich ihn noch tagtäglich versucht habe zu sagen, jawohl, wir schaffen das. Das, was du hier ablieferst, plus das, was du schon hinter dir hast, plus die Haftzeitanrechnung. Also wir hatten einen Tagesrechner auf unserem Handy. Wir hatten Maximilian Pollux, über die wir uns quasi über Videos ausgetauscht haben. Ich habe seine Welt verstanden. Und er hat gesagt, hä, Marc, guckst du seine Filme an? Da sage ich, ja. Und ich verstehe euch jetzt langsam. Also ich kann in deine Welt noch tiefer eintauchen. Und er hat gesagt, dann bin ich so fair und guck mir auch deine Welt an. Und hat sich die Videos angeguckt mit Müttern, die eine Hausdurchsuchung haben. Die Arbeiten von Jugendlichen. Wir hatten endlich wieder etwas, was uns verbunden hat, was wir wieder aufbauen. Und an dem habe ich jeden Tag gearbeitet, ihm zu sagen, und wir kommen da Hand in Hand raus, glaub an dich. Und er fragt 4 Wochen vor seinem Tod, was kann ich hier noch reißen? Also was kann ich noch besser tun für diese Berufsverhandlung? Und sie sagt, ich sehe deine Chancen 50-50. Sie vernichtet mir 8 Monate mütterlicher Arbeit mit einem Satz. Sie hätte einen Anruf nur gebraucht, dort anzurufen und zu fragen, wie macht er sich wirklich gerade? Und wenn nicht, du bist selber Mutter als Anwältin. Sag diesem Kind, du machst einen tollen Job anscheinend, habe ich gehört. Wir kriegen das schon hin. Wenn wir es nicht hinkriegen, lösen wir es anders.
Vielleicht ganz kurz. Also, ich weiß, dass das jetzt wahrscheinlich das ist, was du am wenigsten hören willst, aber wenn ihr da draußen auf Anwälte angewiesen seid, hey, dann seht bloß zu, dass das kein Pflichtverteidiger ist oder keine Pflichtverteidigerin. Seht zu, dass ihr irgendwie an Geld kommt, um einen also tut mir leid, dass ich das so sage, so einen echten Verteidiger zu bekommen.
Ist nicht so einfach.
Es ist erstens nicht so einfach. Und zweitens, du hast auf eine Art recht, wenn es ein großer Fall ist.
Ja.
Ich, bei kleinen Fällen, mein Gott, es ist... Die Pflichtverteidiger in Deutschland sind nicht so schlimm, wie es in den Filmen immer ist. Das ist halt, die sind halt super überarbeitet, die haben super viel. Und ich sag dir was, diese 50-50 hat sie als, ich sage ihm was Positives genommen. Mhm. Weil in Wirklichkeit eine Berufungsverhandlung kann alles sein halt. Ne? Du kannst auch, also meine Anwälte zum Beispiel waren immer so, du kannst froh sein, wenn du keine SV kriegst.
Also Sicherungsverwahrung.
Also ne, die haben mir, aber sie hat halt nicht verstanden, was er braucht. Sie hat nicht verstanden, dass du hier jemanden hast, der labil ist in der Hinsicht, dem du sagen musst, gute Anwälte hätte an der Stelle gesagt, ich kann es dir nicht sagen. Du gibst dein Bestes weiter, wir wissen es nicht. Wobei, wir kämpfen und kämpfen. Ja, aber nicht,
ich habe aber die Phase genutzt, Max, sie war eine von den wenigen Menschen, weil ich dachte, sie ist die, die das Thema System kennt, Justiz kennt. Ich habe mit ihr ganz offen gesprochen. Mhm. Also ich habe Davids Geschichte ganz offen angesprochen, habe ihr nichts verheimlicht, habe ihr gesagt, das sind seine Wunden, das ist seine Narbe, da ist er empfindlich. Und unabhängig davon, nochmal, Mut, jemandem zuzusprechen, kostet erstmal nichts.
Und ich sage das auch nicht, weil aus irgendwelchen Filmen oder so. Ich komme ja nun mal auch aus einer Ecke, wo du wegen... aus meiner Sicht kein Verbrechen einwanderst.
Ja.
Nämlich Substanzmissbrauch, Substanzbesitz. Und jeder, der schon mal mit Drogen angehalten wird, der weiß, ey, ich kümmere mich sofort um einen guten und um einen echten Anwalt.
Aber es ist ja, das ist ja nicht. Es ist ja nicht. Es ist ja kein Berufsverbrecher. Es ist ein Pflichtverteidigerfall.
Und ein Pflichtverteidiger auch zu wechseln, wenn du ihn schon angenommen hast, ist auch keine einfache Geschichte. Also wenn ich jetzt sage, der Pflichtverteidiger ist schon im Amt, den wieder loszukriegen.
Ist zu deinem Nachteil. Das wird in dir zu Lasten gelegt, weswegen die Kooperation nicht klappt.
Die arrogante Schnösel will dann noch mit ihrem Geld hier einen richtigen Anwalt bezahlen, wegen so einem 14-Jährigen.
Ich habe keine Erfahrung. Das ist da nicht so, es gibt kein richtig oder falsch. Es ist so, ich meine, ich will jetzt auch wirklich, dass du nicht mit dem Anwalt, aber ich kenne halt so viele und ich habe so, und Anwälte erleben in ihrer Karriere, wenn sie auch nur einmal positiv in irgendwas reingehen und es nicht läuft, dann kriegen sie Morddrohungen. Du hast doch gesagt, 90% oder so. Und dagegen ist das so gewappnet. Weißt du, so, ich glaub mir, wenn das ist dem allen schon passiert, dass die gesagt haben, oh, das wird schon, und dann wurde es nicht und plötzlich richtet sich der Hass auf sie.
Ja,
deswegen sind die da normalerweise sehr vorsichtig. Und ich weiß, dass 50-50 von ihrer Sicht schon optimistische Verbreiten ist. Sie hat trotzdem verkackt.
Warum nicht? Das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, 50-50 geht. Aber wenn du in der Lebensrealität bist, in der David ist, dann ist 50-50 richtig scheiße.
Vor allem, wenn
du
den Mandant in den letzten Monaten noch nie kontaktiert
Das System hat verkackt. Es ist eine weitere Stellschraube, die an diesem Jungen gefailt ist, die an diesen Jungen hängen hat lassen.
Ja.
Ich könnte noch aufmachen, dass ich dagegen bin, dass Jugendliche Kontakt zu... Weil eine Liebesbeziehung ist das Letzte, was du brauchst in dem Moment. Man,
aber es gibt dir halt und...
das Schlechteste. Ja, gehört verboten. Ja. Von außen nach innen rein eine Beziehung führen. Sei es über Brief, sei es über Ding. Gehört verboten. Schluss, Punkt. Das kann nie gut sein.
In Therapien ist das auch so. Ne? In Therapien, gerade bei Suchttherapien ist das auch so. Es gibt keine Beziehung.
Es gehört verboten.
Emotionen, die unkontrollierbar sind.
Genau. Und die immer enden, wird negativ. Es wird nie ein Happy End sein. Es gibt, von einer Million, auf das können wir verzichten. Das ist allein die Erwartungshaltung zwischen dem, der draußen ist und der drin, immer verschieden. Wenn sie sich dann draußen treffen, endet es spätestens da.
Okay, wir
allein
das
zwei 16-Jährige.
Das soll jetzt auch nicht das Zünglein an der Waage sein.
Auch
nicht.
Nein,
wir müssen mal zurück zum Neustart kommen, zu unserem eigentlichen Thema.
Wie startet man
noch? Ja. Also wir sind so emotional natürlich einfach, weil das Thema es gar nicht anders zulässt. Und da verliert man sich auch schon mal in diesem Chaos der Justiz, weil wir einfach uns alle so machtlos fühlen.
Im Chaos der Schuld.
Ja.
Auch das, ja. Aber du wurdest jetzt dazu gezwungen, einen Neustart fast schon zu akzeptieren. Nee, niemand hat dich gefragt, ob du Bock auf einen Neustart hast. Das ist ein langer Weg gewesen mit einem extrem tragischen Ende. Und dann bist du da und dein ganzes Leben musst du neu sortieren mit einer Tochter, die auch, du hast wahrscheinlich ein super schlechtes Gewissen die ganze Zeit, weil dieses Mädchen mit Sicherheit fantastisch da drin geworden ist, nebenher zu laufen, aber viel zu wenig abbekommen hat, was sie eigentlich hätte abbekommen sollen, dürfen. Ja. Wie ging der Neustart weiter und ja, wie lebt ihr jetzt heute mit dieser Situation?
Also ich sag mal, der Neustart ist uns erstmal ganz lange nicht bewusst gewesen, dass es ein Neustart ist, sondern es war dieses erstmal Funktionieren, die Beerdigung, alles erstmal hinter sich zu kriegen und dann kommt irgendwann der Moment der Stille und der Moment der Entscheidung, wo gehe ich hin? Also welchen Weg nehme ich ein? Und ich habe diese Stille tatsächlich bewusst ausgehalten. Ich habe auch alles, was an Arbeit anbelangt, komplett erstmal zurückgestellt und habe gesagt, ich gebe mich meiner Trauer hin, ich gebe mich des Realisierens erstmal hin, ich möchte es nicht betäuben.
Das ist ein sehr wertvoller Tipp.
Ich habe auch keine Medikamente erstmal genommen, sondern ich wollte es erstmal nur spüren. Ich wollte erstmal nur realisieren, was passiert hier eigentlich gerade.
Du bist eine sehr mutige Frau auch. Danke. Allein das zuzulassen und sich dieser Trauer hinzugeben und zu sagen, ich möchte das spüren, erfordert sehr viel Mut und Kraft.
Und auch wichtig.
Der Neuanfang letztendlich, den habe ich mir gar nicht selber auferlegt, die Richtung, sondern ich sage immer, er hat es mir auferlegt. Ich stand irgendwann an seinem Grab und mein Handy klingelte. Und es waren Freunde von ihm dran, die dann gesagt haben, können wir bei Ihnen zu Hause vorbeikommen? Wir brauchen jemanden zum Reden. Und dann habe ich sein Grab und sein Bild angeguckt und habe gesagt, okay, ich habe es verstanden. Du willst, dass ich weitermache. Du willst, dass deine Mama bleibt. Du willst nicht, dass sie daran kaputt geht. Und ich bin heim und habe für mich beschlossen, er lebt weiter. Er lebt durch dich weiter. Er lebt durch seine Schwester weiter, durch Onkel, Tanten. So viele Menschen tragen den David weiter, dass ich es auch ihm nicht antun möchte, zu sagen, ich gebe auf. Das hat er, kennt er von mir nicht und das soll er auch nicht, von wo auch er immer mich beobachtet, sagen, die hat aufgegeben. Er ist da und das hat seine Schwester, trägt ihn mit so viel Liebe in sich, dass sie sagt, er hatte nicht Größe 43, er hat Größe 43. Und deswegen gibt es da keine Möglichkeit des nicht neu anfangen. Ich habe aber auch unglaublich viel Unterstützung gekriegt. Also ich habe Menschen um mich, die so wertvoll sind, die dieser Trauer Raum gelassen haben, sich aber auch zurückgezogen haben, wenn es nicht drum ging. Aber ich habe gemerkt, wie gesagt, für mich, ich muss bewusst nach draußen treten und sagen, ja, ich bin die stolze Mutter von David. Es ändert sich deswegen ja nichts. Ich bin immer noch die Mutter und ich bleibe die Mutter weiterhin. Und hab dann irgendwann für mich angefangen zu schreiben.
In Form von? Hast du eine Art Tagebuch angefangen?
Ich habe erstmal versucht, Dinge, die ich nicht in Worte fassen konnte, zu schreiben. Weil für mich war er auf einmal nur weg. Ja. Und dieses nur weg hat mich gestört. Dass er einfach nur, der ist tot, beerdigen Sie ihn, ist erledigt. Und dann habe ich gedacht, was kann ich für ihn tun? Was kann ich ihm zurückgeben? Wie kann ich ihm eine Stimme geben? Wie kann ich ihm präsent da sein lassen? Und habe dann eine Biografie über ihn geschrieben.
Wow. Super.
Genau.
Wie jeder damit umgeht, weil wir jetzt gesagt haben, oh, keine Tabletten nehmen ist cool oder das ist cool. Es ist jedem. Jeder hat seinen eigenen Weg. Jeder so, es gibt keine richtig und falsch, wie er reagiert. Es ist, solange da bleibt noch auf dem Planeten, glaube ich, macht es irgendwie richtig.
Jede Form ist richtig. Ja. Jede Form der Trauer ist richtig. Jeder Umgang damit ist richtig. Absolut.
Und wie ist denn dein Plan?
Mein zukünftiger Plan, meinst du? Hm. Mein Plan wird zu 100% in der Jugendarbeit enden. Dass ich irgendwas weitermache als Mama oder als Betroffene definitiv. Wie es genau ist, weiß ich noch nicht. Meinen normalen Beruf, den ich ausgelernt habe, werde ich wahrscheinlich einfach als Puffer haben. Aber alles, was ich jetzt tue, muss stimmig mit meiner Tochter sein. Also muss stimmig mit meinem Leben sein. Und das ist für mich Prio. Und die Zeit nehme ich mir auch. Also ich werde mich von keinem System, von nichts unter Druck setzen lassen. Wir leben das jetzt ganz intensiv, die kleine Maus und ich. Und an dem halten wir fest. Und das, was kommt, wird gesehen, wird angenommen, so wie es kommt. Und das ist mein Ziel, dass ich sage, aber ich bin jetzt nicht mehr bestrebt, die nächsten 5 Jahre planen zu müssen, sondern ich lebe den Moment und ich habe meine Prioritäten dahin gesetzt, dass ich sage, mir ist wichtig, durch David bewusst geworden, dass ganz viele Dinge wichtiger sind als das, was ich bis dato dachte, was wichtig ist.
Da ist eigentlich noch eine zweite Frage, wo du jetzt aber schon viel mit in deiner Antwort hattest. Wenn da draußen Leute sind, die sich in einer ähnlichen, also nicht in derselben, geht ja kaum, aber in einer ähnlichen Situation befinden, was möchtest du denen mit auf den Weg geben?
Es geht weiter. Egal wie hart das Leben die Prüfungen einem vor die Füße stellt, es geht weiter. Sucht euch trotz allem dem, was wir jetzt gehört haben, sucht euch Unterstützung. Ich habe so viel lernen dürfen, dass es Menschen trotz alledem, natürlich musste ich sie suchen, aber sie sind da. Sie sind da und es geht weiter. Den Blickwinkel zu verändern, zu sagen, wie sehe ich den Tod meines Sohnes? Wie nehme ich ihn an? Mhm. Es gibt einen anderen Weg aus dieser Geschichte raus. Die Option aufzugeben gab es auch, aber...
Ich finde es total motivierend. Danke dafür.
Extrem. Ich hoffe, dass diese Energie, die du mit in den Raum bringst, auch durchs Mikrofon bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ankommt, weil also du musst wirklich mit dieser Geschichte was machen und der erste Schritt hier zu sitzen oder auch eine Biografie schon verfasst zu haben, ist einfach so wertvoll. Wenn ich höre, dass du bei Max im Verein mit tätig bist, das ist das Wichtigste und Beste, was du tun kannst, auch vielleicht für dich selbst, um mit der ganzen Situation weiter klarzukommen. Und ich bin mir sicher, dass du anderen Menschen damit hilfst. Alleine, wir werden dir alles weiterleiten. Es werden so viele Hörermails reinkommen von Menschen, die sich von dieser Folge oder diesen Folgen mindestens genauso haben emotional anfassen lassen.
Allein heute hast du schon drei Leuten am Tisch geholfen. Eine kannte deine Geschichte schon, den anderen hast du geholfen.
Ja, absolut. Du bist eine Inspiration für mich auch, obwohl ich nicht so einen furchtbar schweren Weg gegangen bin, wie du bis hierher. Wer uns Feedback schreiben möchte, dann bitte an gj@swr3.de. Und abschließend gerne noch vielleicht ein paar Sätze dazu, wie es dir gerade geht und deiner Tochter. Ja. Wie ist dein Eindruck? Wie hat sie das letzte knappe Jahr verkraftet? Und
also mir selber geht es tatsächlich okay. Also es gibt Höhen und Tiefen, aber wie gesagt, die sind so zu nehmen, wie sie da sind. Ich nehme sie tagtäglich, nehme ich jeden Tag als Prüfung an und es geht mir gut. Also ich tue mir auch gut.
Das sieht man.
Ich versuche, wie gesagt, mir einfach gut zu tun. Meiner kleinen Maus geht es auch den Umständen entsprechend. Natürlich vermisst sie ihren Bruder unglaublich, aber sie hat eine wunderschöne Art, damit umzugehen. Sie spricht jeden Tag mit ihm, sie läuft jeden Tag an sein Bild vorbei, erzählt ihm ihren Tagesablauf. Sie sagt auch mal, ich gehe schon ins Zimmer, ich rede mit David kurz, ich muss ihm kurz was erzählen. Also sie hat einen unglaublich schönen Umgang damit, mit dieser Trauer, die lasse ich ihr auch. Also wir trauern, wenn es soweit ist. Wenn wir merken, es geht gerade gar nicht, dann trauern wir. Ansonsten füllen wir Schatzkisten mit Habseligkeiten von ihm, bemalen irgendwelche Dinge, die er gerne hatte, erzählen aber auch mal vielleicht wunderschöne Geschichten von ihm. Also es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Sie reitet, was ihr unglaublich hilft, mit Tieren einfach zu sein. Wir haben einen kleinen Hund, einen kleinen Welpen, den sie nach dem Lieblingssänger ihres Bruders benannt hat, der ihr jeden Tag eine Freude ins Gesicht zaubert. Und so kämpfen wir uns jeden Tag durch und ich bin da für sie. Also einfach diese Zeit zu nehmen, mir das Recht auch herauszunehmen, zu sagen, ich bin jetzt mal nur für dich da. Ja. Das
jetzt bin ich so neugierig, wie der Hund heißt.
Ich auch. Magst du es sagen?
Ja, gerne. TJ.
Oh, TJ.
Jesus. Jesus von Nazareth, man kennt ihn.
Genau. So.
Schön. TJ, schön.
Ja.
Danke, dass du da warst. Ich wusste, dass es so wird.
Ja, wusstest du, dass es so wird, dass sogar ich hier zweimal das Taschentuch zück, ja?
Ja.
Einfach nur danke.
Danke.
Ja. Ich habe euch zu danken. Also wirklich absolut. Ist mir ganz, ganz, ganz viel wert, dass er ein Stück bei euch da bleiben darf und dass seine Geschichte ein Stück weit nach außen kommt.
Ja.
Ja.
Also du sorgst sehr dafür, dass er keine Chance hat, vergessen zu werden. Und das ist fabelhaft.
Genau.
Wir sehen uns, hören uns nächste Woche.
Ja.
Damit sind wir raus.
Ciao. Tschüss.
Ciao.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
Wenn ihr schon alle Folgen von uns durch habt, dann freut ihr euch vielleicht über diesen Podcast-Tipp.
Hey ihr Lieben, ich bin's Lina und das hier ist mein Podcast Fühl ich mit Das Ding vom SWR. In diesem Podcast geht es um Mental Health, um die ganzen Vorurteile, die wir auch vielleicht über mentale Gesundheit haben, um unseren Umgang mit unserer psychischen Verfassung und darum, dass es völlig okay ist, sich Hilfe zu holen, wenn man das Gefühl hat, man kommt alleine nicht weiter. Ich würde mich total freuen, wenn ihr reinhört. Meinen Podcast Fühl ich gibt es jeden Donnerstag in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich ganz doll auf euch. Wir hören und sehen uns. Bis dann, eure Lina.